Guten Abend, liebe Geschichtsinteressierte. Ein bisschen haben sich die Reihen jetzt doch noch gefüllt. Wäre doch auch schade gewesen, trotz Regenwetter. Ich freue mich, dass ich heute Abend Sie im Namen der Volkshochschule und des Historischen Vereins von Schildach-Schengenzell begrüßen darf und Ihnen Herrn Stefan Zitzelmann präsentieren kann, den Stadtarchivar von Albersbach und profunder Kenner der Albersbacher Geschichte. Große Vorrede mache ich keine. Ich überlasse ihm gleich das Wort zum Thema die Entwicklung Albersbach vom Benediktinerkloster zur Kur- und Klosterstadt. Viel Spaß mit Stefan Zitzelmann, der hat das Wort.
Vielen Dank für diese freundliche Einführung. Wie ich verstanden habe, soll mein Vortrag sich in eine Serie von Vorträgen einführen, die über die Nachbarstädte von Schildach gehen. Und nun ist es ja bei Albersbach so, Albersbach ist natürlich erst seit 154 Jahren Stadt. Es hat aber nun schon eine jahrhundertealte Vorgeschichte, diese Stadtentwicklung. Und was war Albersbach davor? War es noch keine Stadt, aber war es ein Dorf. Die Landwirtschaft hat in Albersbach selbst eigentlich keine große Rolle gespielt. Anders war es in manchen heutigen Teilorten. Albersbach war irgendetwas zwischen Stadt und Dorf. Also juristisch ist es erst seit 1869 Stadt. Aber die Geschichte wurde ja maßgeblich durch das Kloster bestimmt. Und das prägt ja auch noch heute den Blick auf die Kernstadt. Und dieses Kloster hat ja auch schon eine über 900-jährige Tradition. Und kommt gleich das nächste Bild, erste Bild hier. Es wurde ja um 1095 gegründet. Ja, wenn ich da hier das sage, dann ist mir auch bewusst, dass hier manche Kenner der Klostergeschichte hier unter den Zuhörern sitzen. Über die Geschichte des Klosters kann man sehr viel sagen, aber ich werde mich vielleicht auf das Notwendigste beschränken, damit wir nicht nachher noch morgen früh da sitzen. Es gibt da sehr viele Themen. Also 1095 wurde das Kloster gegründet. Es war so, dass Ruthmann, darüber berichtet ein Gründungsbericht. Hier, da sieht man das Original. Das Original, das stammt aus dem Stuttgarter Hauptstaatsarchiv und es ist da hier ein Abzug, den habe ich sogar im Albersbacher Stadtarchiv da aushängen. Und der berichtet hier über die Ereignisse bei der Gründung. Da stifteten Ruthmann von Hausen, Graf Adalbert von Zollern und Graf Albig von Sulz ein von ihnen gemeinsam geerbtes Hofgut, schenkten sie der Kirche zugunsten eines noch zu gründenden Benediktinerklosters. Es steht hier in dem Gründungsbericht drin, dass sie aus etwas holprig übersetzt, im Wunsch nach göttlicher Wiedergutmachung und auf den Rat des päpstlichen Legaten Bischof Gebhard von Konstanz und des Abtes Utto von St. Blasien ihre Besitzungen zur Verfügung stellten. Also sowohl das Gebiet um das Hofgut herum, als auch zahlreichen Streubesitz, der sich zum Teil bis in den Breisgau erstreckte. Zum Beispiel in Nordwall gab es ein Weingut, das gehörte dann von Anfang an zum Klosterbesitz. Und am 16. Januar 1095 weihte der zuständige Bischof von Konstanz für die Mönche, die aus dem Kloster St. Blasien entsandt wurde, ein Gebetshaus aus Holz. 4 Jahre später, im Jahr 1099, weihte der Bischof dann eine steinerne Kirche, die diente dann als Leutkirche, also als Pfarrkirche für die Laien vor Ort. Und die eigentliche Klosterkirche wurde dann so um 1128 geweiht. Und man ist ziemlich sicher, dass sie in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts im Wesentlichen fertiggestellt war. Also in dieser Form ist sie auch bis heute erhalten, was ungewöhnlich ist. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie kam es, was brachte die Stifter dazu, dieses Kloster zu stiften? Ja, das war einfach eine Klostergründungswelle. Da entstanden sehr viele Klöster. Es war eine Zeit einer starken religiösen Ergriffenheit. Es gab eine große Reformbewegung in der Kirche. Ja, das gibt es ja immer wieder durch die Jahrhunderte hindurch. Aber jetzt war es im Prinzip zum ersten Mal in der abendländischen Kirche. Und da ging es um die Rückführung der Kirche gemäß den Idealen der Urkirche. Und da sollten auch die Mönche eine wichtige Rolle spielen. Die Mönche sollten wieder streng nach der Benediktinerregel leben, ein intensives Gebetsleben führen und die Klöster sollten von der weltlichen Herrschaft unabhängig sein. Also die Feudalherren sollten nicht mehr in die Klöster und in die Kirche hineinregieren. Also die Mönche sollten ihren Abt frei wählen dürfen und auch den Vogt, den weltlichen Schutz und Schirmherrn. Zur Vogtei komme ich noch gleich zu sprechen. Das berühmteste Reformkloster war das Kloster Cluny in Burgund. In Deutschland war das wichtigste das Kloster Hirsau, das weite Ausstrahlung nicht nur in Südwestdeutschland, sondern bis nach Thüringen hatte. Oder auch St. Blasien war ein wichtiges Reformkloster. Und da war wichtig die Unterstützung von adligen Herren, so auch in diesem Fall. Da trat nämlich auch eine wichtige Veränderung ein, nämlich der Adel hat sich da sehr verändert um die Zeit. Bisherige amorphe Adelssippen, von denen sich die meistens einen Leitvornamen hatten, bildeten sich allmählich um, daraus entstanden die Adelsdynastien im späteren Sinne, in denen sich die Herrschaft von den Vätern auf die Söhne vererbte und die sich vielfach nach einer Burg benannten. Wir haben ja schon von den Gründern gehört, Adalbert von Zollern, der wurde ja auch der erste, die Grafen von Zollern wurden ja auch die ersten Vögte. Also der Burg Hohenzollern ist ja vielen ein Begriff, auch wenn die Burg nicht mehr original ist. Und das war eine, auch wenn die Adligen auf Besitz verzichteten, war es doch eine Win-Win-Situation, sowohl für die Klöster als auch für den Adel. Nämlich in den Klöstern wurde für das Seelenheil der Stifter gebetet, das in einer Zeit, wo man intensiv an Gott glaubte, und auch das göttliche Gericht fürchtete, war das ganz wichtig. Und zudem viele Adlige ließen sich auch in Klöstern bestatten, sind manche auch selbst in die Klöster eingetreten, wie zum Beispiel der Graf Adalbert von Zollern, einer der Stifter des Klosters. Und es wurde auch die Familientradition gepflegt, man schrieb Familienchroniken und dadurch haben sich auch erst die Familientradition gebildet. Viele Adelsfamilien haben ihre Tradition bis ins Hochmittelalter, also bis in diese Zeit der Klostergründungen verfolgt. Und das waren natürlich die Klöster, auch wenn die Klöster frei sein sollten, brauchten sie einen Vogt, einen weltlichen Schutz und Schirmherrn. Die Mönche widmen sich ja dem Gebet und die brauchen einen Schutzherrn, der sie gegen äußere Gefahren schützt und bei juristischen Auseinandersetzungen verteidigt. Auch dieser Vogt sollte frei gewählt werden. Zunächst waren es in Altersbach die Grafen von Zollern. Und diese Vogtei war dann auch ein Herrschaftsinstrument. Denn es gab aber die Adelsherrschaften, das waren oft Ansammlungen verschiedener Rechte und die nicht einmal richtig oft, räumlich hingen sie nicht zusammen und sie waren oft aus sehr unterschiedlicher Wurzel. Und natürlich waren die Adligen bestrebt, diese Herrschaftstitel zusammenzufassen und auch räumlich und auch auszudehnen. Aber nur wenige hatten auch Erfolg. Viele Adelsfamilien sind ja ausgestorben. Andere, ja, die haben sich zu stark aufgeteilt. Nur wenige haben ganz große Bedeutung erlangt, manche sogar eine überragende. Manche erreichten auch eine Landesherrschaft, aber das haben längst nicht alle erreicht. Ja, und so eine Rolle spielte also auch das Kloster Alpirsbach. Und es war also auch ein geistliches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum für die Umgebung. Warum war es gerade in Alpirsbach? Da war ja kurz ein Hofgut, aber kurz vorher, aber noch nicht sehr lang vorher. Der Schwarzwald war ja erst recht spät besiedelt, aber genau das macht es für eine klösterliche Ansiedlung geeignet, denn die Mönche sollten ja ungestört vom Getriebe der Welt Leute Gott dienen. Man wünschte halt in der Einsamkeit, es sollte also nicht an einer Handelsstraße liegen. Und das war hier also dann auch recht abgeschieden. Es gab ja eine alte Römerstraße, die führte durchs Kinzigtal, aber die ging bei Schiltach rauf. Und dann, andererseits musste alles vor Ort vorhanden sein. Es gab ja schon ein Hofgut, über das wir kaum was wissen. Also so, da konnten die Mönche vielleicht in der allerersten Zeit unterkommen. Es gab Wasser, das war gut. Die Kinzig war übrigens zweigeteilt. Davon ist später noch die Rede, sodass man da recht leicht rüber konnte. Und es gab Wald oder auch Wiesen und nicht zuletzt Steine für den Bau der Kirche. Es ist nämlich ein Fall bekannt, ich weiß leider nicht genau welches Kloster, wo die Mönche einen ihnen angebotenen Platz abgelehnt haben, weil es da nicht die genötigen Steine zum Bau der Kirche gegeben hat. Aber in Alpirsbach und Umgebung, und es muss dann ja auch die nahe Umgebung gewesen sein, bei den damaligen Verkehrsverhältnissen war alles vorhanden und davon zeugt heute noch diese wunderbare Kirche dort. Ja, allerdings, das Kloster hat sich so, man weiß anfangs recht wenig, aber es muss so recht ordentlich gegangen sein. Aber im Gegensatz beispielsweise zu Hirsau hatte Alpirsbach keine Tochterklöster. Das lag auch daran, dass es bald Konkurrenz gab. Nämlich da kamen schon im 12. Jahrhundert die Zisterzienser und die Prämonstratenser und das waren dann die moderneren Orden. Und im 13. Jahrhundert kamen dann die Bettelorden, also die Leute, die besonderen spirituellen Anspruch hatten, die wandten sich eher diesen Orden zu. Aber das Kloster blieb dennoch bedeutend, wie ich schon sagte, als regionaler Mittelpunkt und das auch als Versorgungsstätte für Adlige, die da ins Kloster eingetreten sind. Anscheinend bestand der Konvent überwiegend aus Angehörigen von Niederadelsfamilien der Umgebung. Ja, und dann, aber das Kloster hat dann manchmal auch im Spätmittelalter eine schwierige Phase erlebt, die dann aber im 15. Jahrhundert durch den Anschluss an Reformbewegungen beendet wurde und dann einen neuen Aufschwung brachten. Der Anschluss zuerst an die Melkerreform und dann an die Bursfelderreform. Ich will diese Reformen jetzt aus Zeitmangel nicht im Einzelnen schildern. Es würde vielleicht zu weit gehen, aber es ging dabei auch wieder um das Leben gemäß der ursprünglichen Benediktinerregel, also Verbot des Privatbesitzes von Mönchen, also wieder gemeinsamer Besitz. Und was auch wichtig war, dass jetzt auch bürgerliche Mitglieder in den Konvent gelangen konnten. Das war, also vorher war der Konvent überwiegend adlig und das einfache Volk konnte nur, einfacher Bauer konnte halt nur Laienbruder werden. Und dann konnten sie auch Priestermönche werden. Die späteren Äbte waren dann auch, waren zum Teil bürgerlicher Herkunft. Und manche Mönche, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Unterstützt wurde diese Reform auch durch die Vögte. Das waren ja schließlich die Grafen von Württemberg, seit 1495 da Herzöge von Württemberg. Da hat ja Maximilian der Erste Eberhard im Bad zum Herzog erhoben. Aber der Eberhard im Bad, der war sehr fromm, der hat einiges auch für sein Land getan und auch für die Klöster. Und der sah aber die Klöster als Teile seines Landes an. Das heißt, die Äbte hatten auch Sitz auf dem Landtag. Das sollte noch eine wichtige Rolle spielen. Die Reform schlug sich dann auch im Kloster, in den Baulichkeiten des Klosters nieder. Das kann man bis heute sehen. Weniger in der Kirche, im Innenraum, da ist der romanische Charakter ja im Wesentlichen erhalten geblieben. Aber was man deutlich sieht heute, im Kreuzgang hat man diese schönen spätgotischen Gewölbe angelegt. Und man hat auch die Einzelzellen errichtet für die Mönche. Obwohl das Bußfelder Kapitel hat das an sich verboten, aber Einzelzellen, aber da waren die schon, das war erst nachdem man angefangen hat, die zu bauen in Altersbach. Und deswegen ging das in Altersbach gerade noch durch. Der Klosterbesitz hat sich auch noch ganz erheblich vergrößert. In der Umgebung sind alle heutigen Ortsteile an das Kloster gelangt. Und noch einiges mehr. Das Kloster besaß zum Beispiel einen Hof in der Reichsstadt Rottweil, also einen Klosterhof, ein Wirtschaftshof. Der ist heute noch bekanntes Gebäude. Und jetzt gehen wir mal weiter. So wird das wohl am Ende des Mittelalters und Beginn der Neuzeit wohl so ausgesehen haben. Ich habe ja diesen Plan. Da sehen Sie hier das Blau, hier die Kinzig und da von rechts der Eisbach. Und da sehen Sie auch die Höhenlinien. Entschuldigung, da geht es hier auf 600 Meter, da unten ist so 430 Meter und hier geht es auf Reutiner Berg auf 600 Meter. Das Graue, die grauen Klötze da, die müssen Sie sich wegdenken, die gab es damals noch nicht, die gibt es aber heute. Aber was es schon gab, war die einerseits dieses, hier sehen Sie ganz klar die Kirche, da sehen Sie die Klausurgebäude, da das Kranken- und Badehaus der Mönche, hier diesen spätromanischen Turm da, die Vogtei sagt man, und da dieses Gebäude, da ist heute die Oberamtei, aber später stark verändert. Und da war noch was rosa gezeichnet wird, das was heute nicht mehr gibt, nämlich diese Marienkapelle, spätgotisch noch im frühen 16. Jahrhundert gebaut und hier diese Leutkirche. Der Turm existiert noch, die Leutkirche nicht mehr. Und hier das Klostergasthaus, das ehemalige. Da war wahrscheinlich auch schon Maximilian der Erste bei seinem Besuch abgestiegen. Dann das spätere Klostergasthaus von 1520. Das waren so die Gebäude. Interessanterweise, der heutige Stadtteil Röthenbach hat wahrscheinlich um die Zeit mehr Einwohner gehabt als Altersbach. Ja, und dann sehen Sie hier die Hauptstraße, wobei Sie müssen für die damalige Zeit den Begriff Straße vergessen. Das war einfach der wichtigste Weg, muss man sagen. Und dann sind noch Nebenstraßen und Wege, wahrscheinlich irgend so eine Art Trampelpfade. Na, da geht es auch immerhin über die Kinzig drüber, ging es da. Also das war es damals. Also man war da zu Fuß oder mit dem Pferd, musste man da wahrscheinlich schon hin. Und ja, ich weiß nicht, ob da eine Kutsche, vielleicht eine Kutsche wäre bereits auch nicht unbedingt gegangen, obwohl Frachtwagen wäre da schon gegangen, denn das spielte auch, der Frachtverkehr spielte eine Rolle. Jedenfalls, so das, und dann war dann noch wichtig, was ich vielleicht auch noch erwähne, da gab es eine, der Klosterareal war ummauert, davon steht allerdings, sind nur noch ganz kleiner Rest von der Mauer, aber damals war das unmittelbare Klosterbereich ummauert und da waren so Obstgärten drin und dann ringsum Wiesen, da oben war auch anscheinend sowas Wirtschaftsgut vom Kloster. Also es war doch in einer recht einsamen Gegend, aber wahrscheinlich für die Mönche jedenfalls das Richtige. Aber jetzt hat sich im 16. Jahrhundert einiges verändert. Da, sehr turbulente Veränderungen, die die deutsche Geschichte und gerade auch die Geschichte unseres Raums erheblich prägen sollten für Jahrhunderte. Manche, da gab es erhebliche Turbulenzen da im 16. Jahrhundert. Zunächst der Herzog Ulrich ist ja vertrieben worden wegen Landfriedensbruch und die Habsburger haben Württemberg übernommen und auch die Österreich, diese habsburgisch-österreichische Regierung sah die Klöster, es waren ja mehrere, die unter württembergischer Vogtei standen, als Teil ihres Landes an. Also insofern hat sich da zunächst für das Kloster nichts geändert. Dann aber kam dann doch die Reformation. Nun, die Habsburger haben ja die Reformation in ihren Landen bekämpft. Aber sie konnten natürlich nicht verhindern, dass sie da auch eingedrungen ist. Und sie drang auch in das Kloster ein. Nämlich der Prior Ambrosius Blaher, also auch ein Bürgerlicher, also aus der Stadt Konstanz, und der war ein gebildeter Humanist und der hat sich für Luthers Ideen begeistert, hatte im Konvent auch verkündet, geriet darüber in Streit mit dem Abt und ist aus dem Kloster geflohen. Er wurde danach einer der bedeutenden Reformatoren im deutschen Südwesten. Aber das Kloster blieb zunächst noch bestehen, er musste ja das Kloster verlassen. Aber da gab es 1525 ja den Bauernkrieg. Die Bauern der Alpersbacher Klosterherrschaft, also auf den umliegenden Orten, haben sich empört. Von den Leuten in Alpersbach selbst, da weiß man nichts darüber. Also, die waren möglicherweise ruhig, vielleicht weiß man, sind auch die Quellen verloren gegangen. Der Bauernkrieg wurde ja niedergeworfen, aber den entscheidenden Wandel brachte 1534 die Rückkehr des mittlerweile evangelisch gewordenen Herzogs Ulrich. Und der führte dann kraft landesherrlichen Rechts, die Reformationsrechts, die Reformation in sein Land ein. Und er, jetzt mal unterstützt, wurde er ja dabei unter anderem auch zumindest im südlichen Teil Württembergs durch den Ambrosius Blaher. Und um es mal kurz zu machen, er hob die ihm unterstehenden Klöster fast alle auf, mit Ausnahme von Zwiefalten, das hat sich noch bis 1803 behauptet, und dem Priorat Kloster Reichenbach. Das wurde allerdings 1595 die Reformation nachgeholt. Eigenes Thema, aber jedenfalls die Klöster hat der Herzog, also die er konnte, hat er dann beschlagnahmt und dem herzoglichen Kammergut zugefügt. Und da wurde also der evangelische Gottesdienst eingeführt und die Mönche mussten also auch in Alpersbach die Klöster verlassen. Der Abt Ulrich Hammer erhielt ein Leibgeding, der durfte als herzoglicher Verwalter weiter im Kloster leben. Erst einige Jahre später in Nordweil gestorben, im Breisgau, wo er die Weinernte überwachte. Also ja, kann fast manche sagen, ein schöner Tod. Ja, die Mönche nahmen fast alle eine Pension an. Einige wurden später evangelische Pfarrer in den Alpersbach unterstehenden Ortschaften, wo das Kloster das Patronat hatte. Zwei Mönche weigerten sich, namens Jakob Hochreutiner und Notker Hiller. Die zogen sich auf Alpersbacher Besitzungen im Raum Villingen, also in österreichischem Gebiet, zurück. Und dieser eine, Jakob Hochreuthiner, der kehrte einige Jahre später zurück nach dem Schmalkaldischen Krieg, als Kaiser Karl V. die protestantischen Fürsten besiegt hatte. Und er kam mit einigen anderen Mönchen, versuchte er wieder ein Klosterleben einzurichten. Der war dann einige Jahre ab, aber da hat sich die politische Situation wieder gewandelt. 1552 gab es einen Fürstenaufstand gegen Kaiser Karl V. Und dann 1555 den Augsburger Religionsfrieden, also das, nachdem dann der Landesherr die Konfession seines Landes bestimmte. Mit den Klöstern war die Sache etwas kompliziert. Aber 1559 hat der Abt Jakob Hochreuthiner abgedankt, nachdem er die Mönche in katholisch gebliebene Klöster geschickt hatte. Einige Jahre später wurde er verhaftet unter gewissen Vorwürfen, konnte aber fliehen. In der Folgezeit wurden in Alpersbach wie auch in anderen Männerklöstern evangelische Prälaten eingesetzt vom Herzog, und die saßen im württembergischen Landtag neben den Vertretern der württembergischen Städte und Ämter. Der Adel ist ausgeschieden aus dem württembergischen Landtag in der Folgezeit, also im Gegensatz zu Bayern oder Kursachsen fehlte dann im altwürttembergischen Landtag der Adel. Das war also dann ein bürgerlich geprägter und von geistlichen Prälaten, und wobei die auch aus dem Bürgertum stammten. Das waren zum Teil ehemalige Theologen. Und wichtig war, dass es in Alpersbach 1556, wie auch in den anderen württembergischen Männerklöstern, eine evangelische Lateinschule eingerichtet wurde zur Ausbildung der künftigen Theologen, also zur Vorbereitung auf das Theologiestudium. Alpersbach war eine der niederen Schulen, danach besuchten die eine höhere Schule, wie beispielsweise in Maulbronn. Und diese Schule bestand, wurde aber nur bis zum Jahr 1595, dann hat man sie aufgehoben, also vereinigt mit einer anderen. Man hat halt einfach gespart damals. Aber was von dieser Lateinschule übrig blieb, sind die Inschriften, die die Lateinschüler an den ehemaligen Mönchszellen, wo sie ja auch geschlafen haben, hinterlassen haben, und bei verschiedene Funde, die man da über dem Kreuzganggewölbe gefunden hat und die jetzt im Alpersbacher Klostermuseum ausgestellt sind und einen ganz besonderen Einblick in die Alltagsgeschichte dieser Zeit liefern. Aber wie gesagt, es blieb auch ohne Lateinschule, blieb Alpersbach da ein politischer Mittelpunkt. Während des Dreißigjährigen Krieges gab es nochmal einen Umschwung. Nach dem kaiserlichen Restitutionsedikt, das vorsah, dass alle seit dem Passauer Vertrag der katholischen Kirche entzogenen Kirchengüter der katholischen Kirche zurückgegeben werden mussten, egal ob es Hochstift war oder Kloster, kamen wieder Mönche hierher, auch aus Ochsenhausen, und die versuchten dort zunächst ziemlich stark den Katholizismus wieder einzuführen, also auch gegen den Widerstand der Bevölkerung. Die haben dort auch alle evangelischen Pfarrer ausgewiesen, nicht nur in Alpersbach, sondern auch in den Alpersbach unterstehenden Ortschaften, also im ganzen Klosteramt. Aber nachdem der Gustav Adolf vorgerückt ist, der Schwedenkönig, mussten die Mönche das Kloster verlassen. Nach der Schlacht von Nördlingen, wo die Kaiserlichen die Schweden besiegt hatten und die mit den verbundenen württembergischen Landmiliz da schwere Verluste erlitten hatte, da kamen die Mönche wieder zurück, aber nach dem Westfälischen Frieden mussten sie endgültig gehen. Aber das war dann nun wieder evangelisches Klosteramt hier in Alpersbach. Aber es ist, dass die klösterliche Tradition auch insofern bewahrt wurde als Bildungsstandort, dass man dort 1671 wieder eine Lateinschule in Alpersbach errichtet hat. Und die sollte dann noch über durch die Jahrhunderte hindurch Bestand haben, im Prinzip sogar bis heute, aber darauf komme ich noch zu sprechen. jetzt mal, weiß ja weiter, wie sich das weiter verändert hat. Es hat ja auch eine Siedlung sich gebildet seit dem Spätmittelalter. Die hatte zwei Kerne. Hier sehen Sie Entwicklungen von 16 bis zum 18. Jahrhundert. Da sehen Sie jetzt zum Beispiel die Leutkirche, die fehlt. Da ist nur noch der Turm erhalten, hier oben am Teilgebäude und geistlich Verwaltung. Da gäbe es das sogenannte obere Dorf, wie man das nannte. Das waren zum Teil Verwaltungsgebäude. Und dann das äußere Dorf, das war hier an der Kinzig. Und dazwischen war Pampa, könnte man sagen, jedenfalls, da waren wahrscheinlich so Obstgärten. Und interessant hier ist auch der die Hauptstraße, wenn man so sagen darf. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem vorherigen, dann schauen Sie mal, die Hauptstraße verlief, denn da gab es nämlich Folgendes, da hat man nämlich eine wichtige Brücke. Die Hauptstraße geht jetzt auf einmal über die Kinzig rüber und da hat man 1778 eine große, eine steinerne Brücke errichtet, die bis heute existiert, die sogenannte Muggelbrücke. Vor ein paar Jahrzehnten wollte man die mal abreißen, weil man da die Straße noch verbreitern wollte, wogegen sich eine Bürgerinitiative mit Erfolg gewehrt hat. Aber Sie sehen, da war so ein Gebäude hier, ein Kloster, ein Tor, das, und da sind doch die Ummauerungen. Das alles gab es nach wie vor. Und Alpersbach war ja auch Zentrum eines Verwaltungsbezirks, nämlich des Klosteramtes. Da gab es also nicht nur in diesem Fall den Klostervogt und das wie in anderen württembergischen Landgemeinden das Gericht und den Rat, sondern auch es gab da auch Amtsversammlungen, wo die Vertreter des ganzen Amtes zusammenkamen. Jetzt das nächste Bild hier. Da sehen Sie hier, das ist eine Forstkarte, ein Ausschnitt aus einem ganzen Werk, die Gartnersche Forstkarte von 1592. Und das zeigt ja den Alpersbacher Forst da. Das ist jetzt so, da ist es richtig. Hier sehen Sie, ist Alpersbach gezeigt und mit hier auch mit dem Abtsstab, also als Klosterort. Da drüben ist hier im Tal der kleinen Kinzig, da ist Reinhardsau, das ist seit 1500 endgültig zu Alpersbach. Und dann aber, das ist noch viel mehr, das sind die umliegenden Herrschaften, hier das Waldgeding, das war, wo die Bauern recht selbstständig wirtschaften durften und sogar jagen, ehe man ihnen das zu Beginn des 17. Jahrhunderts weggenommen hat. Dann im Westen die Grafschaft Fürstenberg, Herrschaft Hausen im Kinzigtal, also das fürstenbergische Herrschaft Schramberg. Und unten wäre Schilddach, aber ich glaube, das ist jetzt leider verdeckt durch diese Wappen. Das war württembergisch. Ja, aber denn und jetzt schauen wir mal, da sehen wir, was alles zum Teil zu Alpersbach gehört. Da sind nämlich noch Ortschaften, die zu dem Klosteramt gehörten, die nicht in dem Forst sind und die sind mit A verzeichnet. Das sieht man auch zum Beispiel Vorderbruck in Greit, in Gräben, also Betzweiler gehört heute nicht mehr zu Alpersbach. Römlitzdorf gehört heute zu Alpersbach. Betzweiler gehört nicht zu Alpersbach, aber damals gehört es zum Kloster. Dobel, Hopfau an der Glatt gehörte zum Kloster Alpersbach. Oberifflingen gehört zum Kloster Alpersbach. Lombach, ums Grundalter, also Lossburg gehörte zum Kloster Alpersbach. Also das war schon sehr viel. Und manches, was natürlich gar nicht mehr drauf sein kann, nicht erwähnt, ist zum Beispiel der Klosterhof in Rottweil, wo eine paradoxe Situation sich herausgebildet hat. Ein evangelisches gewordenes Kloster hatte eine evangelische Exklave in einer katholischen Reichsstadt. Das Verhältnis war aber anscheinend ganz gut, also selbst im konfessionellen Zeitalter. Störungen gab es höchstens durch die große Politik. Und nein, nicht erwähnt ist auch Nordweil, und da haben aber das ist natürlich katholisch geblieben, denn da haben die Habsburger die Hand drauf gehalten. Ja, aber jetzt, um mal auf Alpersbach zu sprechen zu kommen, also da waren alle, da war in Alpersbach, ja, in diesen Dörfern gab es natürlich Landwirtschaft, aber in Alpersbach selbst spielte die Landwirtschaft eine geringe Rolle. Das war sehr stark einerseits durch herrschaftliche, da gab es natürlich die herrschaftliche, die Klosterverwalter, und es gab alle Arten von Handwerk. Auch zum Beispiel auch die Gerber an der Kinzig, also, und zwar also alle Arten von Handwerk waren verbreitet in Alpersbach. Und es gab auch sehr viele Gastwirtschaften, denn es gab ja auch für diese Amtsversammlungen und damals die Verkehrsverbindungen, da konnte man nicht einfach mit dem Auto hinfahren, da die Leute mussten was essen oder übernachten, da waren halt diese Gastwirtschaften sehr wichtig. Da spielte die Zentralität von Alpersbach doch eine wichtige Rolle. Und noch etwas war etwas Besonderes, und das war aber betraf nicht nur, das war kein Alleinstellungsmerkmal von Alpersbach, sondern vielleicht eher ein besonderes Merkmal des Schwarzwaldes. Da spielte das Holz eine wichtige Rolle, auch nicht nur als, dass man es vor Ort brauchte, sondern auch als Exportprodukt. Und da komme ich nun gerade ja auf die Flößerei zu sprechen. Es gab, man brauchte Holz, und es gab auch Abnehmer, zum Beispiel die nächstgelegene Großstadt war und ist Straßburg. Und das Holz hat man eben auf dem Wasser verflößt. Und das Kloster hat ja auch das Floßrecht gehabt, und es hat es aber an die ihm unterstehenden Bauern gegeben. Die durften dann also da flößen. Da gab es auch eine Zusammenarbeit. Also die haben sich auch getroffen. Das war also wichtig. Und die Flößerei war da ein wichtiges Handwerk. Hier zeige ich mal. Das ist eine Darstellung, also ein Zeichen von dem Trautwein. Der ist sicher hier bekannt. Hier sieht man so diese Flößer, diese gestandenen Burschen hier mit ihrem Handwerkzeug, die mit den Wieden, mit denen man die Flöße zusammengebunden hat, und mit ihrem Werkzeug. Also über die Flößerei könnte man natürlich viel sagen. Und hier sieht man sie auch in Aktion. Aus Alpersbach habe ich kein Bild, aber auch hier von Trautwein. Und hier sieht man Schildach im Hintergrund. Deswegen habe ich das auch mal dieses Bild hier präsentiert, wie sie gearbeitet haben. Da hat man die aufgestaut und die Weiher, und dann liest man das, wenn man das öffnet, lässt man das mit der Welle, da kommt man da drüber. Und diese Floßweiher hat man gemeinsam unterhalten. Da mussten die alle zusammenarbeiten oder zumindest was dazu beitragen. Und die Flößer konnten ganz schön lang werden. Man hat dann später auch noch auf den Rhein geflößt. Da kamen hunderte von Metern lange Flöße zustande. Da konnte man auch manches transportieren drauf. Also heute wäre sowas längst nicht mehr erlaubt. Wenn man hunderte Meter lange Flöße auf dem Rhein, das wäre also verboten. Es gab auch manchmal damals schon Schwierigkeiten. Da haben sich manchmal die Anleger beschwert, dass ihre Wiesen übergenässt werden durch diesen Wasserstau. Und da gab es auf einmal Schwierigkeiten. Und es gab dann 1766 in Schildach, hat man eine Flößereigenossenschaft gegründet. Da durften auch Alpersbacher Mitglied werden. In Wolfach war das, in Fürstbergisch, da war es anders. Da gab es von Anfang an so eine Flößereigenossenschaft. Da mussten die Bauern das denen zuerst anbieten. Das Verhältnis von den Alpersbachern und den Schildachern zu Wolfachern war da manchmal etwas gespannt. Aber diese Flößerei war ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und es gibt Leute, die sagen, wenn Hollywood irgendwo hier beispielsweise in Freiburg wäre oder so, dann würde die ganze Welt, wären die Schwarzwälder Flößer in der ganzen Welt ein Begriff. So wie heute die Cowboys in Amerika. Ja, also. Ja, und die Flößerei war also das eine Wichtige, und manchmal auf großen Flößen könnte man auch was transportieren. ein Produkt, das, da komme ich nachher drauf zu, gleich drauf zu sprechen, nämlich noch ein weiterer Wirtschaftszweig, der auch für den Schwarzwald wichtig ist, war der Bergbau. Schon der Humanist und Kosmograph Sebastian Münster hat im 16. Jahrhundert geschrieben, dass Deutschland das praktisch das rohstoffreichste Land in Europa sei. Also, und da, dazu hat eben nicht nur, aber auch der Schwarzwald beigetragen. Da hat man schon im Mittelalter Bergbau betrieben. In Alpersbach ging es so im 18. Jahrhundert los. Und man, nachdem man kurz vorher auch in, im Fürstenbergischen in Wittichen den Betrieb wieder aufgenommen hatte. Und dazu trugen Bergleute von auswärts bei. Zum Beispiel aus dem sächsischen Erzgebirge sind da Bergleute nach Alpersbach gekommen. Und diese Bergleute sind dann auch hier heimisch geworden und die haben, die gingen in Alpersbach in die Kirche, auch wenn sie im Fürstenbergischen, im katholischen Fürstenbergischen gewohnt haben, gerade dann. Die hatten in der Kirche anscheinend ein eigenes Gestühl und die hatten auch eine eigene Schule, die sogar besser war als die Schule in Alpersbach. Also, und die haben also schon durchaus eine eigene Gemeinschaft gebildet. Und allerdings war der Bergbau manchmal nicht immer so professionell. Da gab es gewisse Gewerken, so, also Anteilseigner, die haben diese sogenannten Kuxe, sowas ähnliches wie Aktien, so Anteile erworben. Und die haben oft nur, waren oft nur an kurzfristigem Gewinn interessiert und das sind dann oft abgesprungen. Und es waren nicht alle Gruben gleich gut. Aber in Alpersbach war vor allem die Grube Wolfgang und Eberhard erfolgreich. Nicht. Da wurde Kobalt abgebaut. Und dieses Kobalt wurde für die blauen Farben verwendet. Man hat in Alpersbach nämlich auch nicht nur ein Bergamt errichtet, das war auch für die, hat das geregelt, diese ganzen Verhältnisse der Bergleute, auch juristische Fragen. So, auch eine Farbmühle. Moment mal, jetzt muss ich mal ein bisschen zurückblättern. Entschuldigung. Da, genau, da oben, das ist diese Farbmühle. Da oben an der, an dieser, oberhalb von dieser Biegung. Und in dieser Farbmühle hat man die aus diesem Kobalt erst die blaue Farbe hergestellt und die hat man bis nach Holland verfrachtet. Später auf Lösen und die wurde für die Delfter Kacheln verwendet. Ein Großteil kommt aus, die Alpersbacher Farbmühle war praktisch eine der bedeutendsten. Und da sieht man hier ein Plan dieser Grube, Wolfgang und Eberhard, das geht hier etwas, also Süden ist links und der Norden ist rechts. Das sind auch in verschiedenen Stockwerken übereinander, da sieht man auch die Querschläge. Und das sieht ungefähr heute, jetzt ist etwas gedreht, so aus. Jetzt hat sich aber um 90 Grad gedreht, jetzt ist Norden oben. Da kann man ungefähr erkennen, wo der Erzgang verlief. Und da sind da auch noch durch die Spuren, die Piggen, die sind da zum Teil im Wald drin. Das wissen oft viele nicht, da muss man aber da, wenn man die muss, dann muss man da so ins Gelände gehen. Und da sieht man, gibt es zum Teil auch manche, ja, zum Beispiel, das ist ein Versuchsstollen, der hat dann nachher nichts gebracht. Man sieht aber den Eingang vom Weg aus, wenn man da etwas an Weg hochschaut. Und dann gibt es dann auch mal so Querschläge, wo man von der Seite her reingegangen ist, auf den Erzgang draufgefahren. Und da war offenbar ungefähr die ergiebigste Stelle, wo man da was gefunden hat. In Alpersbach war also der Kobalt wichtig. In Reinerzau, da war auch noch das Silber wichtig. Man hat da, das heißt, ich habe den Namen Reinerzau gebraucht, so ist, heißt der Ort auch heute. Früher hieß er aber Reinharzau und das hat man dann auf Reinerzau umbenannt. Da hat auch in Reinerzau hat auch der dortige Pfarrer sogar hinter dem Stollen, hinter seinem Pfarrhaus einen Stollen angelegt. Der wollte allerdings natürlich dann auch noch in Freiberg an der Bergakademie studieren, bat beim Konsistorium darum, dass man ihm das erlaubt. benannte sogar einen Stellvertreter für seine Pfarrstelle. Das hat ihm aber das Konsistorium abgelehnt und einige Jahre später wurde er auch versetzt. Naja, es ist aber, die Arbeit war manchmal etwas unprofessionell, aber nun war ein wichtiger Mann, der hat sich sehr große Verdienste erworben. Johann Christian Moises von Kyrburg hieß der. Es war ein, ich glaube auch Adliger, der aus einem Exulant aus dem Böhmischen und dann auch in Sachsen, und der hat den Bergbau durchaus, da hat er auch auf wissenschaftlicher Basis betrieben. Also nicht einfach bloß mit der Wünschelrute ins Gelände gehen oder gar auf Berggeister hören, sondern hat auch wissenschaftlich verfolgt, wo verlaufen eigentlich die Erzgänge, und dem ist es auch zu verdanken, dass der sogenannte Dreikönigssterngrube so richtig entdeckt wurde, und die war dann auch die ertragreichste Grube in Reinerzau. Dort hat man nicht nur Kobalt, sondern auch Silber abgebaut. Und dieses Silber hat man dann für Ausbeutetaler verwendet. Aber jetzt erstmal diese Grube, da sieht man hier, da fließt hier die kleine Kinzig. Und das sind die Gruben, und da ist irgendwo der Erzgang. Und das ist ja der Seigerriss, das zeigt also die Höhe von dem Ganzen. Also das ist da oben, und da hat man hier auch ein Wasserrad, da hat man Wasser hier reingefüllt, um das Grundwasser abzupumpen. Denn da unten, das war unter dem Talniveau, diese unterste Stollenniveau, das wäre sonst abgesoffen, das wäre unter Wasser gestanden. Da musste man also das Wasser hochheben. Und da hat man also das Silber draus gewonnen, und daraus hat man so Taler geprägt. Hier, das sieht man hier vorne, das Bild des Herzogs Eberhard Ludwig. Eberhard Ludwig von Gottes Gnaden, Herzog von Dux Württemberg, Eberhard Ludwigus Deogratia Dux Württembergensis, Herzog von Württemberg. Und da ist auch der Stern wahrscheinlich für die Grube Dreikönigsstern. Auf die Rückseite zeigt hier das damalige herzoglich-württembergische Wappen und der Spruch Cum Deo et Die und das Prägedatum. Also nicht nur der Bergbau, aber auch der Bergbau brachte auch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Der Moises von Kyrberg, der hat auch in eine Pfarrerfamilie eingeheiratet, wurde Schwiegersohn eines Pfarrers, und der hat ein Bergbauchoral geschrieben, sogar. Ja, da gibt es auch in Altersbach eine Familie, deren Vorfahren stammen aus Böhmen, sind als Protestanten, da mussten sie die Böhmen verlassen und sind dann übers Erzgebirge nach Sachsen gegangen, und dann sind sie nach Alpersbach gekommen und die hier ansässig geworden. Aber schon im späten 18. Jahrhundert ließ die Ergiebigkeit der Gruben nach, und der Bergbau ging dann also immer mehr zurück. Aber Alpersbach blieb nach wie vor das Hauptort des Klosteramts. Dann gab es aber in der Zeit um 1800 wieder erneut gewaltige politische Veränderungen. Da gab es ja die Französische Revolution, und deren Erbe war ja dann der Napoleon, der hat Europa aufgemischt und hier auch in Deutschland entscheidende Veränderungen eingeführt. Er zerschlug praktisch das Heilige Römische Reich deutscher Nationen und vergrößerte einige Fürsten, die er auf seiner Seite halten wollte, ganz erheblich. Zu denen gehörte auch Württemberg. Der Herzog von Württemberg wurde erst Kurfürst, dann König und gewann zahlreiche andere Gebiete noch dazu. Und dieser neue württembergische König von Gottes und Napoleons Gnaden versuchte auch aus diesen alten und neuen Bestandteilen Württembergs einen neuen Staat zu machen. Und der hat auch all das zusammenzuschmelzen, sozusagen, in einen neuen Staat umzuwandeln. So veränderte sich für Albersbach einiges. Das Klosteramt wurde aufgelöst und Albersbach kam mit den meisten ehemaligen Klosteramtsorten, mit fast allen heutigen Teilorten, an das Oberamt Oberndorf. Bloß Reinerzau kam an das Oberamt Freudenstadt. Das hat das Problem, dass Albersbach dadurch seine Zentralität verlor, ist also zu einem Pfarrdorf geworden. Und dazu gab es noch eine starke Zollgrenze gegen Baden. Es gab ja damals auch eine Säkularisation, die betraf nicht nur die katholische, sondern auch die evangelische Kirche hier in Württemberg. Das Kirchengut wurde also verstaatlicht, also die Gottesdienste durften stattfinden, aber ja gut, der Pfarrer, die Kirche wurde also staatlich alimentiert. Da gibt es ja heute auch deswegen die Kirchensteuern. Aber der Staat hat also unrentabel erscheinende Teile des Kirchenguts an Privatleute verkauft. Das betraf hier zum Beispiel, jetzt sieht man die Veränderungen nach 1810, die sich dadurch ergeben haben. Zum Beispiel hat man zunächst mal die Grundstücke in der Nähe vom Kloster an Privatleute veräußert. Die Mauern wurden zum großen Teil abgebrochen. Und jetzt hat sich hier etwas Bedeutendes verändert, nämlich, wenn ich jetzt nochmal vorher zurückschaue, Moment. Wie ich ja schon vorher sagte, zwei getrennte Ortsteile, das obere Dorf und das äußere Dorf. Und das wurde dann anders, nämlich jetzt hat manches an Privatleute verkauft und dann entstanden da neue Häuser. So sind das obere Dorf und das äußere Dorf hier zusammengewachsen. Und da entstand zum Teil auch Gastwirtschaften. Das war also da immer noch für wichtig gehalten. Und die Gemeinde hatte hier gab es uns auch noch den Klosterweiher, den gab es immer noch. Und dann gab es aber die Gemeinde, etwas Wichtiges, die Gemeinde konnte das Haus der Amtsversammlung erwerben und das hat sie als Rathaus benutzt. Das sah dann damals im frühen 19. Jahrhundert, das ist jetzt schon später, 1880er Jahre, sah dieses Rathaus so aus. Das hat man dann später verändert, da gab man dann einen Glockenturm drauf errichtet. Diese Stube, da hat man später entfernt, da hat es im 20. Jahrhundert mal gebrannt und da hat es da einen Erker errichtet, war das dann aufgestockt später. Aber zunächst sah das so aus. Und in den Klosterräumen, die Kirche blieb erhalten als Gottesdienstraum, aber in den Klosterräumlichkeiten, da konnten manche Privatpersonen Betriebe einrichten. Da werde ich von denen sich allerdings ein Großteil nicht rentiert hat. Es gab allerdings auch Ausnahmen. Jedenfalls, da hat sich sehr viel verändert und ja, so sah Albersbach da im frühen 19. Jahrhundert aus einer bestimmten Richtung. Sie sehen immer noch die Klosterkirche und dann sehen Sie aber da ist das Pfarrhaus, das ehemalige Krankenhaus der Mönche und da noch diese spätgotische Marienkapelle. Die war vermutlich in der letzten Phase des Klosters, möglicherweise war in dem Obergeschoss die Bibliothek drin. Und dann aber, die Klosterbibliothek ist ja nicht mehr erhalten, aber die Marienkapelle hat da noch lange bestanden. Da hat der Pfarrer unten drin auch seine Studierstube irgendwie gehabt oder so. Jedenfalls, dann gab es auch dann 1819, nach der Zeit Napoleons, hat Württemberg eine liberale Verfassung erhalten. Also wurde konstitutionelle Monarchie mit einem Zweikammernlandtag. In der ersten Kammer saßen die Standesherren, das waren diese mediatisierten Grafen und Fürsten, wie zum Beispiel die Hohenlohe oder in Ostoberschwaben beispielsweise die Truchsessen von Waldburg oder solche Leute. In der zweiten Kammer, die war sehr gemischt, da saßen einerseits Vertreter der Ritterschaft, des ebenfalls mediatisierten Niederadels, also dann waren da Vertreter der Tübinger Universität, der Kirchen und Vertreter der sogenannten guten Städte, das halt waren also wahrscheinlich einige ehemalige Reichsstädte, denen man so die Mediatisierung versüßt hat sozusagen. Und der Rest dann waren auch Wahlmänner. Die zwei Drittel dieser Wahlmänner wurden nicht direkt, sondern über Wahlmänner. Zwei Drittel von diesen Wahlmännern waren Bürger der obersten Steuerklasse. Der restliche Drittel wurde von den anderen Bürgern bestimmt, aber das erfolgte auf Gemeindeebene. Und es gab ja auch eine gemeindliche Selbstverwaltung von 1822 an, gab es die Gemeindeverfassung mit einem Schultheiß an der Spitze. Damals sagte man noch nicht Bürgermeister, sondern Schultheiß. Und es gab einen Gemeinderat und noch einen Bürgerausschuss, was es heute nicht mehr gibt, der sowohl den Schultheiß als auch den Gemeinderat überwachen und kontrollieren sollte. Und das war ein etwas altes Relikt, was es da gegeben hat. Und allerdings gab es für Albersbach entwickelte sich die Situation wirtschaftlich doch etwas schwierig. Es hat, wie gesagt, seine Zentralität verloren. Was es aber behalten hat, war sein Marktrecht, es fanden da weitere Märkte statt, und seine Lateinschule. Das war nicht selbstverständlich, denn in Dornstetten wurde beispielsweise die Lateinschule aufgelöst, was sogar eine, also aber in Albersbach hat sie behalten. Da jetzt Albersbach kein nicht mehr Herrschaftsmittelpunkt war, verloren alle diejenigen ihre Arbeit, die direkt für die damalige Herrschaft gearbeitet haben, also die für die alte Klosterverwaltung. Dann gab es natürlich noch zahlreiche, die Bevölkerung wuchs im 19. Jahrhundert stark an. Das war eine Zeit, wo auch in Europa die Bevölkerung geradezu explodiert ist. Und es gab da, die Leute arbeiteten, wie gesagt, größtenteils im Handwerk, zum Beispiel auch Schneider oder Küfer oder Wagner, Weh- oder Leinenweber, alles ordentliche Berufe, aber da hat man nicht so viel verdient und zudem machten sie sich alle gegenseitig Konkurrenz. Es gab da was mit der Ansiedlung von sonstigen Betrieben, da sah es sehr schlecht aus. Es gab eine bedeutende, da war die Scholdersche Wollspinnerei. Ein Wollspinner, Karl Scholder hat hier im Kloster eine Wollspinnerei eingerichtet. Die hat einigen Arbeit gegeben, aber eben doch insgesamt zu wenig Leuten, um die wirtschaftliche Not zu lindern. Auch die Farbmühle, die musste 1844 ihren Betrieb einstellen, weil der Kobalt musste importiert werden in den letzten Jahrzehnten, zum Teil aus Spanien, und dann hat man es 1844 aufgegeben. Zudem hat man jetzt die Ultramarinfarben gehabt, da brauchte man das Kobalt nicht mehr. Heute wäre es interessant für Handys, aber das kann man in Albersbach und Umgebung, da ist das völlig ausgeerzt, da kann man nichts Lohnenswertes mehr finden, was sicher etwas bedauerlich ist, weil manche etwas bedauerlich finden werden, davon kann also die Stadt nichts mehr haben. Und zudem, es war also Schwierigkeit in dem Kinzigtal, die Zollsperre wurde zwar gegen Baden, ist zwar mit dem Zollverein und in dem Gefolg da in den 1830er Jahren aufgehoben worden, aber Albersbach war eben doch sehr abgelegen. Und das war ein echtes Problem. Es gab ja auch in Alpersbach ein Kameralamt, das wurde 1843 aufgehoben. Der Gemeinderat und der Schultheiß, die haben haben darum vergebens um die Wiederherstellung gebeten. Was noch funktioniert hat, war der Wald. Der Staat hat, wie gesagt, das Kirchengut übernommen, also auch die Klosterwaldungen, aber die Gemeinde konnte einen Großteil davon erwerben, einen Teil davon erwerben als Stadt, und das wurde dann der Stadtwald, und es konnte dann in der Folgezeit auch noch mehr dazu kaufen. Also das Holz hat etwas gebracht. Der Ludwig Trick wurde in den 19. Jahrhundert zum wichtigsten Holzhändler der Umgebung, aber sein Sohn errichtete später eine Zellulosefabrik, aber eben nicht in Alpersbach, sondern in Kehl am Rhein, wo es von der Lage her günstiger war. Ja, das war sicher ein Nachteil. Ob es langfristig ein Vorteil war für Alpersbach, das wissen wir nicht. Aber damals war es auf jeden Fall ein Nachteil. Es gab da auch echte Probleme, also mit dem Gassenbettel, und es gab da manchmal auch Schwierigkeiten. Man musste eine Suppenküche im Rathaus einrichten. Viele junge Leute haben auch ihr Brot auswärts verdient, zum Beispiel in den Großstädten der Schweiz und in Frankreich. Und manche sind auch wirklich auch ausgewandert. Und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs auch die Bevölkerung trotz der Auswanderung zunächst noch an. 1848 in der Revolution, da gab es etwas Schwierigkeit, da musste der an sich recht tüchtige Schultheiß Köstlin zurücktreten, der ist dann aber 2 Jahre später wieder drangekommen, wieder in sein Amt gelangt. Ja, also und dann gab es vor allem eine starke Auswanderungswelle. Zunächst mal möchte ich da noch was zeigen, nämlich die Marienkapelle übrigens wurde 1840 abgebrochen. Das hatte der Scholder abgebrochen. Nee, das wäre heute nicht mehr erlaubt. Es hieß allerdings, dass die Marienkapelle in einem desolaten Zustand gewesen sei. Das ist es aber sicher auch, wenn sich niemand so groß um die Instandhaltung kümmert. Und der Scholder war allerdings verpflichtet, dass er die künstlerisch wertvollen Steine, also dass er die aufbewahrt. Und das hat er auch gemacht. Die sind heute übrigens verbaut in einem Fabrikgebäude, in einem modernen, in der Firma Hetal. Hier sieht man es nochmal. Und das sieht man jetzt, hier ist die Marienkapelle, die wäre zwischen dem und dem Pfarrhaus, die fehlt jetzt in der Zeit nach 1840. Und sonst ist aber noch einiges da, Klostertor und manche Klostergebäude. Und der Ort wächst doch, ist doch recht deutlich gewachsen. Und jetzt aber nach 1848 gab es auch eine große Auswanderung nach Amerika. Da ist jetzt nicht mehr nur Europa, sondern auch sind viele nach Amerika ausgewandert. Und die Bevölkerung nahm infolge dieser Auswanderung um ein Drittel ab und sollte erst im frühen 20. Jahrhundert wieder den vorigen Stand erreichen. Ja, also diese Auswanderer mussten auf ihr Bürgerrecht verzichten. Doppelte Staatsangehörigkeit gab es damals noch nicht. Hier sieht man so eine Bürgerrechtsverzichtsurkunde. Da muss der praktisch sich verpflichten, innerhalb des eines Jahres darf er nicht gegen den König von Württemberg dienen. Und bis ein Jahr hatte man Zeit, gegen den irgendwelche Ansprüche oder Schulden oder sowas zu erheben. Danach durfte man es nicht mehr. Aber es sind schon sehr viele in dem Fall hat der Vater von dem Betroffenen für ihn gebürgt. Also das war die Auswanderung nach Amerika war da ein Massenproblem. Einer dieser Auswanderer hat später in den frühen 1920er Jahren viel für seine Heimatstadt gespendet. Der Friedrich Wittmann, nach dem hat man dann später eine Straße benannt. Ja, also die Situation war sehr schwierig, wie gesagt, wirtschaftlich, und war, auf was konnte man sich dann verlassen? Nun, man versuchte da auch von Seiten der Gemeinde einiges zu tun. Zum Beispiel auch erkannte man, das ist also auch ähnlich wie heute, wir sehen, dass eine da moderne Diskussion auch in anderer Form schon damals stattgefunden haben, nämlich, dass man auch sich um Bildung bemühen muss. Es gab in Albersbach ja noch die Lateinschule. Und bereits 1839 baten Schultheiß, Gemeinderat und Bürgerausschuss, der Gemeinderat bat die Stuttgarter Behörden, die Lateinschule in eine Realschule umzuwandeln, im Interesse des Gewerbestandes. Also an eine sozusagen auch praktisch berufsorientierte Ausbildung. Und das ist dann auch 1845 geschehen. Und diese Realschule nahm durchaus einen bedeutenden Aufschwung, auch dank tüchtiger Lehrkräfte. Außerdem errichtete man auch 1851 eine Industrieschule für junge Mädchen, 1853 eine Strohflechtanstalt und 1858 eine gewerbliche Fortbildungsschule. Ja, das war schon sehr wichtig, aber es blieb das Problem der Randlage, der ungünstigen Lage da in ihrem Schwarzwaldtal, und da bräuchte man bessere Verkehrsverbindungen. Und jetzt hat sich der Gemeinderat auch an die Regierung gewandt, und dann im Jahre 1845 verfasste im Auftrag von der Gemeinde eine Vorstellung der Gemeinde Albersbach an das Königliche Ministerium des Innern über die vielfältigen Notstände der Gemeinde und die Mittel zur Abhilfe desselben. Als besonders grässliche Tatsache bezeichnete der Verfasser in dieser gedruckten Beschwerde, dass fast die ganze weibliche Jugend des Ortes in der Schweiz und in Frankreich, also auswärtig, arbeiten müsse. Der Rödinger ging auch auf die Bedeutung des Ortes hin. Er nannte auch das Kloster, und er hat sich dabei auch auf die damals schon stark aufblühende landesgeschichtliche Forschung berufen. Und erinnerte die Regierung an ihre Verantwortung. Die Regierung könne nicht einfach das als etwas, die ja das Kirchengut übernommen habe, könne nicht den Ort als etwas ansehen, was damit gar nichts zu tun habe. Und dann erhob er auch Forderungen, man sollte das Kameralamt nach Albersbach wiederbringen, und auch man sollte ja auch für Verkehrsverbindungen suchen. Ist die Eisenbahn, und er berief sich auch auf das württembergische Eisenbahngesetz, dass die Orte, die nicht keinen Eisenbahnanschluss haben, die sollten dafür auch durch entsprechende Straßen da an dieses Eisenbahnnetz angeschlossen werden. Und dieses Gutachten schloss mit den Worten: Möge diese Darstellung den Eindruck nicht verfehlen, den die Sprache der Wahrheit zu allen Zeiten gemacht hat, und möge die Weisheit der Lenker unserer öffentlichen Angelegenheiten ein Mittel finden, nicht diese Gemeinde von 2000 Einwohnern vor dem Untergang zu retten, denn sie stirbt ja nicht, nein, den Staat und uns alle zu schützen, dass wir nicht vor dem Gedanken erröten müssen, die ganze Bevölkerung eines Orts durch Versagung unserer Hilfe dem moralischen Verderben preisgegeben und seine Jugend in die Sklaverei der schlimmsten Art verstoßen zu haben. Ja, also man hat aber auch einiges getan. Zum Beispiel von Seiten vom Schultheiß und Gemeinderat hat man auch die finanzielle Situation allmählich verbessert. 1867 konnte ein schuldenfreier Haushalt vorgelegt werden. Allerdings übertrafen immer noch die Ausgaben die Einnahmen. Man hat auch eine Straßenbeleuchtung angelegt. angeschafft. Die hat man aus Ulm, man kaufte gebrauchte Schieferöllampen aus Ulm. Aber immerhin, das war schon etwas. Und natürlich, und was jetzt wichtig war, es kam tatsächlich die Verkehrsverbindungen zustande. Schon 1847 gab es die Straße Sulz-Dornhahn-Alpersbach und seit 1859 die Straße von Freudenstadt nach Alpersbach. 1862 kam dann die Verbindung über die Grenze nach Baden, nach Schiltach. Bis der Anschluss an die Teufelsküche. Also das, und diese Straße waren dann für den Postkutschenverkehr geeignet. Und dann im Jahre 18, das hat sich, ging allmählich aufwärts. Allmählich, es ging nicht sehr schnell, aber allmählich. Ein Zitat aus der Oberamtsbeschreibung von 1868. Von dem Oberamt Oberndorf, Alpersbach. Gemeinde zweiter Klasse, marktberechtigtes Pfarrdorf mit Bühl, Haus und Farbmühle. Haus mit 1202 Einwohnern, worunter 23 Katholiken und zwei eigene Konfessionen. Evangelische Pfarrei. Die Katholiken sind nach Eichhalden eingepfarrt. 3,75 Stunden nordwestlich von der Oberamtsstadt gelegen. Alpersbach ist der Sitz eines Revieramts, eines Amtsnotars und eines Postamts. Auch befindet sich hier seit 1768 eine Apotheke und zwei praktizierende Ärzte wohnen im Ort. Bis zum Jahr 1810 war Alpersbach der Sitz eines Klosteroberamts. An der Stelle, wo das Altersbächle in die Kinzig mündet und wo zunächst das von Norden herziehende herrliche Kinzigtal, Ellenburgertal, plötzlich in einem beinahe rechten Winkel sich demselben anschließt, liegt reizend zwischen sehr hohen, bewaldeten Bergen das ansehnliche Alpersbach. Beherrscht von den bedeutenden ehemaligen Klostergebäuden und von der großartigen Klosterkirche. Der schöne, städtisch aussehende Ort ist von Gärten und Obstbaumwiesen freundlich umgeben. Durch seinen südlichen Teil rauscht die in zwei Arme geteilte, klare, lebendige Kinzig, durch den westlichen das Alpersbächle. Die meist stattlichen, oft mit steinernen Unterstöcken und hübsch geschnitztem Balkenwerk versehenen Häuser stehen gedrängt und regelmäßig an den gut gehaltenen, reinlichen Straßen. Die Hauptstraßen sind gepflastert, die Nebenstraßen chaussiert. Von den zwei mit Türmen und Toren besetzten Mauern, die ehemals die Klosteranlage schützend umschlossen, ist außerdem gegen Südost stehenden inneren Tore wenig mehr vorhanden. Dagegen erhielt sich die Mehrzahl der Gebäude und lässt trotz vieler späterer Veränderungen die erste großartige Anlage noch erkennen. Dann wird die Kirche geschildert, das geht dann sehr ausführlich. Das mache ich jetzt nicht. Also Sie können es sich gerne mal selbst anschauen, die Kirche. Also Sie merken, Alpersbach wird als städtisch aussehender Ort bezeichnet, aber eben noch nicht den Titel einer Stadt. Aber auch darum hat man sich bemüht. Gemeinderat und Bürgerausschuss haben sich da auch um diesen Titel bemüht, gerade um die Zeit. Nun, die Kreisregierung, und man behauptete auch, der Ort sei ausgesprochen städtisch. Da man ja vielleicht sagen konnte, die Grundsteuer ist an sich sehr gering, der Grundsteuerertrag, das sei gerade ein Hinweis auf den städtischen Charakter. Nun ja, die Kreisregierung war sehr skeptisch vom Schwarzwaldkreis Reutlingen, der seinen Sitz in Reutlingen hatte, die Mittelbehörde, die haben sich an den König gewandt, haben gemeint, also gegen eine Stadterhebung spräche mehr als dafür spräche. Der König solle es, wenn überhaupt, nur gnadenhalber gewähren, ohne einen Präzedenzfall zu schaffen. Aber an anderer Stelle hat das aber befürwortet. Und 1869 erließ König Karl, hat dann tatsächlich das entscheidende Dekret, dass Alpirsbach zur Stadt erhob. Da ist überhaupt vieles geschehen, da zum Beispiel hier. Und das hier ist das Entscheidende. Das aus dem hier steht das jetzt im Gemeinderatsprotokoll. Da. Ja. Und das hat man dann sehr gefallen. Das war dann, es gab zwar keine großen Feierlichkeiten, immerhin, es wurde der Schultheiß war fortan der Stadtschultheiß und der Pfarrer war fortan der Stadtpfarrer. Und es hat also nur juristische Bedeutung gehabt, aber die Stadt hat sich dankbar erwiesen und hat die Karlsstraße nach König Karl benannt und auch die Karlsquelle. Kein anderer württembergischer König ist in der Hinsicht in Alpirsbach geehrt worden. Als auch der, da sagt manch einer, sagte, hat ein Kenner der Alpirsbacher Geschichte mal geschrieben, die anderen württembergischen Könige, die allesamt mehr für ihr Land geleistet hätten, hätten diese Ehrung nicht erhalten. Ja, es war auch sonst mal. Es gab übrigens seit 1867 ein allgemeines Wahlrecht, dass alle Männer wählen durften. Also nicht mehr über Wahlmänner, sondern jetzt gab es ein gleiches Wahlrecht, aber nur für Männer. Tja, die Stadt, jetzt gab es aber da noch etwas, denn es hat sich da auch, der Schwarzwälder Bote hat das auch geschildert, wie man da 1869, da gab es auch einen Artikel, der das gelobt hat, diese Stadterhebung, dass die Zukunft in ganz tollen Farben gemalt hat. Aber man wünschte auch noch gerne eine Eisenbahnverbindung. Da hat man sich wiederholt an die zuständige Verkehrsministerium gewandt. Und jetzt gab es ja auch die Reichsgründung, und da ist auch Elsass an Deutschland gekommen. Da war die Verbindung nach Straßburg, erschien da wichtig. Und da haben die Alpirsbacher Petition auch an den König gerichtet, an das Verkehrsministerium. Und sie berief sich auch auf die Vergangenheit des Ortes mit dem Kloster. Also das Kloster spielt doch im Nachhinein eine wichtige Rolle. Und daran waren natürlich auch andere Orte interessiert. Im Jahre 1872 gründeten weitblickende Männer aus den Gemeinden Loßburg, Alpirsbach, Röthenbach, Schenkenzell, Schiltach, Schramberg und Wolfach ein Eisenbahnkomitee mit dem Ziel einer Förderung einer Eisenbahnverbindung durch das Kinzigtal. Freudenstadt war nicht dabei, denn in Freudenstadt wünschte man eine Verbindung durch das Renchtal. Aber das hat man dann von höherer Stelle abgelehnt, weil das einfach zu steil war. Und so ging, dann war aber, so war, wurde dann allmählich klar, dass es doch durchs Kinzigtal geht. Aber die Frage war, ob die Straße über Neckarhausen oder über Loßburg führen sollte. Und Neckarhausen, die Lösung wurde von Geschäftsleuten befürwortet, während die Loßburger Lösung einerseits die Waldbauern, andererseits die Steinbruchbesitzer befürwortet haben. Und dann kam es schließlich dann doch über Loßburg. Bereits 1879 wurde die Eisenbahnverbindung von Eutingen nach Freudenstadt geschaffen. Und dann im Jahr 1875, da gab es die ersten Vermessungsarbeiten im Kinzigtal und 1883 erst begannen die Bauarbeiten. Und dann wuchs die Bevölkerung nochmal an, kräftig an, und es kamen auch zahlreiche auch Katholiken nach Alpirsbach. Zum Teil ja, waren das ja auch zum Teil Italiener. Und deswegen gab es dann auch hat sich eine katholische Gemeinde gebildet. Die war zunächst oder stand praktisch waren sie nach Eichhalden. Da war zunächst eine Vikarstelle. Erst 1919 wurde die als auch kirchenrechtlich als katholische Stadtpfarrei anerkannt und die ist in dem ehemaligen Refektorium des Klosters entstanden. Mit dem Eisenbahnbau war es sehr, sehr schwierig, denn wir ein Beteiligter sagte, Ingenieur sagte, weil das Terrain fast alle Unliebsamkeiten vereinigt, die sich der Erbauung von Eisenbahnen irgend entgegenstellen können. Da muss man es sehr kompliziert machen mit Tunneln und zum Teil ganz geradezu Risiken dämmen, musste man da arbeiten. Zudem war auch die Streckenführung umstritten. Die lief dann nachher so. Das ist Alpersbach. Sie sehen hier deutlich der Grundriss von der Klosterkirche, die Klosteranlage, da das heutige Pfarrhaus. Und da kamen manche alte Klostergebäude weg. Zum Beispiel ein romanischer ehemaliger Kornspeicher kam da weg. Aber nun haben sich die Alpersbach auch in anderer Hinsicht geärgert, nämlich, dass der nicht den Ort zerschneidet. Und das tut es auch. Und dabei war das damals noch harmlos, denn damals war es ja nur der Zugverkehr. Heute ist ja die Straße und das macht es nochmal, da hat sich dieses Problem nochmal verstärkt. Nun haben da manche vorgeschlagen, die waren mit diesem Plan da nicht einverstanden und wollten die Strecke anders führen, nämlich hier rum. Ja, da hätte man mehrere Häuser abbauen müssen. Die ehemalige Klostergasthaus und das Gasthaus zum Lamm. Also lauter schöne Fachwerkgebäude. Es sind zwar nicht ganz so viele wie in Schiltach, aber das wäre weg gewesen. Und ich meine auch vom Archiv würden dann die Züge vorbeirauschen. Und da gab es eine Kommission, nämlich der Fabrikant Karl Scholder Junior und der Stadtschultheiß Ganzhorn begaben sich zum württembergischen Staatsminister Mitternacht, um für ihre Ideen zu werben, also für diese alternative Streckenführung. Dem leuchtete es durchaus ein und er meinte, man könne das machen, wenn es nicht mehr kosten würde. Und das hat aber dann die Eisenbahnverwaltung gesagt, das würde doch sehr viel teurer werden. Wenn die Stadt allerdings einen Zuschuss von 30.000 Mark gäbe, könne man es machen. Aber das haben sie dann doch nicht gemacht und so kam es zu dieser Strecke hier. Was eine Alternative gewesen wäre, wäre vielleicht eine Untertunnelung von Burghalde und Sulzberg. Aber ich fürchte, das wäre wahrscheinlich teuer gewesen, da durch den Granit und da durchzubohren. Aber jedenfalls 1886 konnte die Eisenbahn eingeweiht werden. Da am 3. November da gab es einen Sonderzug hier im Archiv in Alpersbach, beziehungsweise bei uns in Alpersbach. Hier ist hier sogar also aus Schiltach. An jeder Bahnstation hatte dieser Sonderzug mit dem Minister Mitternacht und der Delegation gehalten. Da wurden Reden gehalten. Es wurde also auch richtig gefeiert. Die Schramberger hatten noch keine Bahn, aber ihnen wurde versprochen, in ein paar Jahren haben sie auch einen Bahnanschluss. Haben sie auch gekriegt, inzwischen wieder verloren. Ja. Und nun die Stadt Alpersbach hat dann in der Folgezeit kräftig die Schüler durften auch fahren und die Stadt Alpersbach rührte dann in der Folgezeit kräftig die Werbetrommel, um Betriebe anzusiedeln. Man sprach, da die Stadt nun in den Weltverkehr und in ein vielversprechendes Stadium einträte. Naja. Man hoffte auf Ansiedlung von Wirtschaftsbetrieben. Ein Wirtschaftsbetrieb, ich meine eine Art der Wirtschaft hörte aber auf, das war die Flößerei. Hier sind Flößer auf dem Heimweg, aber das ist noch nichts, es hat da zunächst noch nichts zu sagen, aber die Eisenbahn hat dann die Flößerei obsolet gemacht und dann war es mit der Flößerei vorbei. 1894 wurde das letzte Floß auf der Kinzig. Und das hat man auch vorausgesehen damals, und man hat das in Kauf genommen. Aber es waren auch manche auch froh, dass nämlich die Industrie, die ja damals auch die Flöße benutzt hat, waren auch froh, dass sie dann nicht mehr durch die Flöße gestört wurden. Ja, so ist nun also auch diese romantische Zeit vorbei. Die raubbeinigen Gesellen haben vielleicht nicht, auch nicht die Lobby als die feinen Industrievertreter. Ja. Aber, dass die Flößerei aufgehört hat, bedeutete allerdings nicht, dass das Holz keine Rolle mehr spielte. Denn man hat ja jetzt natürlich die Eisenbahn nutzen können, aber die Wälder haben jetzt noch eine andere Rolle gespielt, die immer wichtiger wurde. Nämlich, was einst den Mönchen gedient hat, in ihr also als abgeschiedener Ort, wo man ein kontemplatives Leben führen kann, das wird also das, was der Nachteil, der für die Mönche ein Vorteil war, wurde jetzt auch für manchen gestressten Städter zum Vorteil. Und auch dazu hat die Eisenbahn beigetragen, nämlich, dass Albersbach jetzt besser erreichbar war und dass Albersbach Erholungsort wurde. Und auch das hatten die Albersbacher schon erkannt. 1881 bildete sich unter Federführung des Karl Scholter Junior, des rührigen Fabrikanten, von dem ich von vorher erzählt habe, ein Verschönerungsverein mit dem Ziel, Albersbach für den Fremdenverkehr attraktiv zu machen. Und da hat man auch viel gemacht. Man hat Wanderwege angelegt, Aussichtspunkte. Man hat auf dem Krähenbad da, also oberhalb von Röthenbach, ein Pavillon angelegt. So wurde Albersbach für den Fremdenverkehr geöffnet. Und die kamen dann auch. Und dann bekam die Albersbacher Wirtschaft ein weiteres Standbein, das bis heute sich durchaus bewährt, auch wenn sich vieles da verändert hat. Inzwischen sind das also keine, macht man nicht mehr so richtig Ferien, heute sind es viel mehr die Tagesgäste. Aber das war immerhin sehr wichtig. Man hat auch mit der Klosteranlage geworben und da hat man auch darauf hingewiesen, das sei eine Stiftung der Ahnherren des Kaiserhauses. Man hat auch geworben mit dem Besuch des Kronprinzen Friedrich Wilhelm und späteren 99-Tag-Kaisers Friedrich III., der sich auch mal die Albersbacher Klosterkirche angesehen hat. Und also jedenfalls, Albersbach hat da so diese, jedenfalls die Krisen des frühen 19. Jahrhunderts da auf diese Weise überwunden. Man sieht jetzt den Plan, wie es nach 1886 war. Da sehen Sie auch, hier ist die Eisenbahn, da unter Tunnel, da kommt sie von Ehlenburgen her, dann geht sie da schön gerade. Und da wächst der Ort auch in der Nähe Richtung des Bahnhofs und hier ist auch die sogenannte Pfalzziegelei, das war ein wichtiger Industriebetrieb, der das Aussehen der Stadt sehr durchaus geprägt hat. Diese Pfalzziegelei, den Ton hat man da oben gewonnen, so bei Kreutin, Gräben da und das hat man dann nach Albersbach gebracht. Und da, dennoch war die, also diese Stadt hat einen gewissen ländlichen Charme gehabt, natürlich den auch der katholische Pfarrer und Volksschriftsteller Heinrich Hans Jakob zu schätzen wusste, als er 1897 Albersbach besucht hat. Er schrieb dazu Folgendes. Er ist mit der Eisenbahn übrigens gekommen. Echt deutsch und kleinbürgerlich schaut es einen aus allen Gassen an und man konnte meinen, die Herbstsonne, welche warm wie im Juni an die hohen Giebel der alten Häuser schien, verkläre ein Landstädtchen des vorigen Jahrhunderts. Und da ich das Alte und Kleinbürgerliche liebe, so gefiel mir Albersbach, noch bevor ich zu Mittag gegessen hatte. Dass auch die Bewohner altbürgerlichen, biederen Charakter haben, sah ich an den vielen Gänsen, welche lustig schnatternd im Sonnenschein durch die Gassen stolzierten, der Kinzig zu. Sie machten mir eine helle Freude Und ehe ich auch nur eine Alpesbache gesprochen, sagte ich mir: Wanderer, in Alpesbach, da lass dich ruhig nieder, denn wo noch Gänse schnattern, sind die Menschen bieder. Ja, also heute wäre sowas nicht mehr erlaubt. Ja, also ob das ein Vorteil oder ein Vorteil, wahrscheinlich eher. Also, aber jedenfalls so ein Foto aus Alpesbach zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie sehen natürlich die Klosterkirche, da hinten sehen Sie die Pfalzziegelei und hier sehen Sie, der Wald fängt ziemlich weit oben an, da sind doch sehr viele so Wiesen und kleine Äckerchen, da ist noch viel frei und da ist dann der Waldrand da oben. Und hier da was Neues, was man 1907 errichtet hat, das damalige Progymnasium. Also das hat man damals, neue Schulgebäude, da das alte nicht ausreichte. Heute ist da die Grundschule drin. Ja, also da hat sich Alpesbach also jedenfalls gut entwickelt und manche sagen, es hätte vielleicht so bleiben können, aber dann hat die Politik dann leider eine unheilvolle Rolle gespielt in der Folgezeit. Da gab es ja den Ersten Weltkrieg und der brachte eine sehr krisenhafte Entwicklung der folgenden Jahrzehnten eingeleitet. Es sind auch in Alpesbach einige zahlreiche Leute im Krieg umgekommen, als Soldaten allerdings. Das sage ich mal, im Zweiten Weltkrieg war es dann nicht alles so. Aber dann kam nach dem Krieg Ende der Monarchie und dann kam die Republik und auch das Frauenwahlrecht. Aber die Demokratie hatte dann mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Da gab es ja diese Inflation und diese ganzen Putsche. Aber es gab noch wichtige Veränderungen, selbst in dieser Zeit. Denn schauen, da war es nach 1920, sah es dann so aus. Jetzt sehen Sie, da hat man zum Beispiel hier die Hauptstraße verlegt. Denn schauen Sie mal, es war früher anders gewesen. Die Hauptstraße verlief ursprünglich hier an der Eisbachstraße und dann über die Muckelbruck rüber und dann hier lang. Und dann hat man das geändert. Schauen Sie mal. Sehen Sie auch jetzt gleich auf der nördlich der Kinzig, das ist die heutige Freudstädter Straße, da geht es vom Eisbach runter, hier und da von Ehlenburg und hier. Und da muss man auch das Klostertor abreißen. Ob man das heute noch genehmigen würde, ist mir fraglich. Aber damals ist das halt geschehen. Und die Verbauung wird noch dichter. Übrigens in der schwierigen Zeit, es gab ja auch, hat der aus Alpersbach Ausgewanderte in Amerika in St. Louis ansässig geworden, Geschäftsmann Friedrich Wittmann, ein gebürtiger Alpersbacher, hat seiner Stadt zahlreiche Beiträge überwiesen und wurde dafür zum Ehrenbürger ernannt. Nach ihm ist die Friedrich-Wittmann-Straße benannt. Das ist, wenn ich nicht irre, ist das die hier. Wenn ich glaube, doch zumindest. Ja. Ja, also es war also da, aber auch in den 20er Jahren ist also einiges geschehen in Alpersbach. Und es gab auch noch die Weltwirtschaftskrise, da hat man Notstandsarbeiten gehabt. Und dann kam ja 1933 ist der Nationalsozialismus gekommen. Und das hat auch in Alpersbach Veränderungen gebracht. Dann der Bürgermeister wurde dann abgelöst und ein anderer ernannt. Und fortan heißt es, heißt es in Gemeinderatsprotokoll Entschluss des Bürgermeisters, nach Anhörung der Gemeinderäte. Man bescheinigt ihm aber einige, dass er durchaus Partei und Verwaltungsinteressen zu trennen wusste. Er sei eigentlich ein guter Verwaltungsfachmann gewesen. Alpersbach erhielt allerdings eine Adolf-Hitler-Straße und einen Wilhelm-Mohr-Platz. Das war also die eine Hindenburgstraße und der Wilhelm-Moor-Platz, das ist der Marktplatz, aber das heißt ja jetzt anders. Es gab auch eine Horst-Wessel-Straße, die heißt heute wieder, glaube ich, Seegasse. Also, ja, das war das heute. Es, allerdings erhielt Albersbach auch einen Ambrosius-Blarer-Platz. Über die Bedeutung komme ich nachher noch zu sprechen gleich. Es hat sich auch Folgendes verändert. Albersbach wurde Mitglied Gemeinde vom Kreis Freudenstadt, den der damals in, also nicht mehr in Oberndorf, sondern gehörte zum Kreis Freudenstadt. Und 1938 wurde Röthenbach mit Albersbach vereinigt gegen den Willen der Röthenbacher. Was ich nicht nachweisen kann, aber was die Frage stellt, ob das nicht eine gewisse Rache an den Röthenbachern war. Denn die Röthenbacher, vor 1933, unmittelbar davor, war in Röthenbach die Kommunisten die stärkste Partei. Ob da nicht eine gewisse politische Rache da erfolgt ist oder so. In Albersbach war Folgendes, es gab manchmal, die Kirche spielte eine gewisse Rolle, der katholische Pfarrer, damals hat sich durchaus gegen Zumutungen der Partei gewehrt und in der evangelischen Kirche war wichtig die bis heute bestehende kirchliche Arbeit. Die treffen sich in Albersbach, damals haben sie sich in Albersbach getroffen, heute auch in anderen Klöstern. Die pflegen, also die setzt sich eine Erneuerung der Kirche und des Gottes, aus dem Geist des Gottesdienstes. Aber setzen sich zum Ziel, also den Gottesdienst als Quelle der Kirche. Und die haben auch in der evangelischen Kirche einiges bewirkt. Und zum Beispiel, gibt es Kerzen auf dem Altar und das Psalmengebet in der Kirche. Und einige von denen waren durchaus der bekennenden Kirche, also der kirchlichen Opposition angehört. Dem damaligen Stadtpfarrer ist es zu verdanken, dass es diesen Ambrosius-Blarer-Platz gibt. In Albersbach gab es keine jüdische Gemeinde und das wäre die Frage, was wäre passiert, wenn es eine jüdische Gemeinde gegeben hätte. Da hätte man sich dann doch sehr stark positionieren müssen, zumindest innerlich. Sie verstehen hoffentlich, was ich meine. Denn da, wenn man eine Synagoge anzündet, dann weiß ja jeder, was los ist. Und dann gibt es, muss es auch Leute geben, gibt es auch Leute, die das getan haben. Und das gab es in Albersbach nicht. Der Zweite Weltkrieg wirkte sich da, allerdings hat man auch neue Baugebiete erschlossen, zum Beispiel auf der Burghalde, auch in Röthenbach hat man da, also da, und man hat zum Beispiel die sogenannte Schillerstraße, die schon uns fünf bestand und die dann auch zum Schulhaus führte, hat man weiter verlängert hier auf die Burghalde. Also, dann kam ja auch der Nationalsozialismus und führte dann ja auch zum Zweiten Weltkrieg, den hat der Hitler angezettelt. Und der wirkte sich auch aus, da sind auch viele Albersbach als Soldaten gefallen. Im Albersbach es gab dann auch ein paar Luftangriffe, die Stadt kam relativ glimpflich davon. Es ist allerdings zerstört worden, der Bahnhof und das Hotel Löwenpost und einige andere Gebäude. Dabei kamen auch einige Zivilisten um. Das war also der Unterschied zum Ersten Weltkrieg. Aber Albersbach wurde dann am 20. April kampflos eingenommen. Ja, und da war der Krieg zu Ende. Es war natürlich allgemeine Not, aber es gab dann auch einen Neubeginn und es kamen dann auch manche Flüchtlinge nach Albersbach. Und das brachte einerseits, war das sehr schwierig, die mussten untergebracht werden, aber diese Flüchtlinge konnten dann auch bei dem wirtschaftlichen Aufschwung in den folgenden Jahren mithelfen, beziehungsweise da maßgeblich dazu beitragen. Und die Stadt nahm dann auch einen erheblichen Aufschwung, in der Tat, denn hat man zum Beispiel in den 50er Jahren ein Baugebiet zum Beispiel auf dem Sulzberg erschlossen. Pläne hat es da schon in der Vorkriegszeit gegeben, aber das nahm dann wurde das auch in die Tat umgesetzt. Da sind dann diese Gebäude entstanden. Und dazu trug maßgeblich bei, dass man das Schulhaus da auf dem Sulzberg errichtet hat. Das war ganz heftig umstritten. Aber man hat es dann schließlich gemacht. Und dann entstand auch ein neues Wohngebiet auf dem Sulzberg. Es entstand dann noch in den 70er Jahren am Höheneck Wohngebiete. Da, das ist dann diese moderne Bebauung. Und im Tal des Rötenbächle entstand ein Industriegebiet. Was heißt, das nicht einmal besonders störend war, das waren die dann aber, so sieht es ungefähr heute aus, da sieht man die Bebauung auf dem Sulzberg und auf dem Höheneck. Also so, das Foto wurde Dezember 2008 gemacht. Da sieht man immer noch die Klosterkirche, hier jetzt das jetzige Grundschule, da die Klosteranlagen und da hinten ist die Brauerei. Und in Anfang der 70er Jahre ist die Bevölkerung in Albersbach nochmal ganz stark angewachsen. Und zwar, und wodurch? Nämlich durch die Gemeindereform. 1971 hat sich Reutin an Albersbach angeschlossen, 1974 kam noch die Höhenstadtteile Peterzell und Römlensdorf sowie Elburg und Reinerzau hinzu. Bei Peterzell und Römlensdorf, die hatten an sich gehofft, dass sie dafür im Kreis Rottweil bleiben, aber das ist ja nicht der Fall gewesen. Nun, sie gehören trotzdem dazu. Man kann sagen, sie wurden geschluckt, aber nicht verdaut, aber das ist nichts Schlechtes, denn diese Ortschaften tragen durchaus zu Albersbach bei. Zum Beispiel für die Industriegebiete, da ist ja im Kinzigtal da nicht viel Platz. Da ist es gut, wenn man da Platz in den Höhenstadtteilen hat. Und die Ortsteile haben auch das Bewusstsein ihrer Eigenständigkeit durchaus erhalten, also auch innerhalb der Kerngemeinde Albersbach. Ja, also wir sind jetzt schon bald bei den letzten Jahrzehnten. Eine Aufzählung der Ereignisse würde Sie vielleicht etwas langweilen, aber ich will doch einiges nennen, wodurch Albersbach überörtliche Bedeutung erlangt hat. Da nenne ich zum Beispiel zum einen, wahrscheinlich jedermann kennt, wenn er von Albersbach hört, das Albersbacher Klosterbräu, die Brauerei. Ohne dass ich hier Schleichwerbung mache, aber das ist das, was man eben von Albersbach kennt. Das ist die Brauerei, die überlebt hat und mit dem berühmten Brauwasser wirbt. Was dann noch sehr, aber da mit dem Wasser hat auch was anderes zu tun, was für Albersbach wichtig ist, nämlich der Trinkwasserspeicher Kleine Kinzig in Reinerzau. Das versorgt nicht nur Albersbach, auch Gemeinden Kinzig abwärts. Also da, und das Wasser hat hervorragende Qualität. Das ist in einem Waldgebiet, das sind also nicht irgendwelche Pflanzenschutzmittel oder irgendwas, was man vielleicht so auf der Äckern ausbringt, da drin. Und das ist also ganz das Wasser hat eine hervorragende Qualität. Auch kulturell hat Albersbach einiges zu bieten. Ich nenne nur die Kreuzgangkonzerte im Sommer und auch das Subiaco-Kino im Kloster, was inzwischen auch einige Außenstellen hat. Und was mir auch nochmal, was nicht Albersbach allein ist, aber was auch wichtig ist, die Ortenau-Regionalbahn, die durchs Kinzigtal da führt. Und hat einen Vorzug, den die Bahn sonst nicht so hat, sie ist nämlich sehr pünktlich. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Man verzeiht mir diese kleine Anmerkung. Ja. Tja, jetzt die Zeiten ändern sich, also ein Wirtschaftswachstum wie noch vor Jahrzehnten ist inzwischen nicht mehr zu denken, aber dennoch kann man vielleicht aus dem Ganzen doch etwas lernen. Wichtig ist, dass es müssen natürlich die politischen Rahmenbedingungen stimmen, aber man braucht auch engagierte Bürger, die haben Alpersbach zu dem gemacht, was es ist. Und müssen dafür auch Sorge tragen, dass hier das, was es ist, erhalten bleibt. Diese Verbindung von der Landschaft mit der besonderen kulturellen Tradition, die durch das Kloster gegeben ist. Und das möge das immer wieder weiterhin Bürger inspirieren und dass immer wieder Leute daran arbeiten. Und wenn das so ist, dann dürfte es auch in Zukunft gut, eigentlich ganz ordentlich laufen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank, Herr Zitzelmann, für den hochinteressanten Vortrag. Man meint immer, man weiß schon so viel, aber man konnte doch heute Abend noch mal einiges mit dazu lernen. Wenn jemand Fragen hat, darf sie gerne an Herrn Zitzelmann richten.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Klosteramt und einem normalen Amt?
Ja. Ja, richtig, das war ein Norm. Also das hier hängt mit der württembergischen Verwaltung zusammen. Da hat es schon, beziehungsweise genau gesagt, mit der altwürttembergischen. Das war in Ämter gegliedert und ein Amt hatte da so eine Stadt als Mittelpunkt mit den Dörfern. Schildach war, glaube ich, auch so eins. Es gehörte damals zu Württemberg. Oder natürlich gab es auch, es gab viele kleine Städte. Und in Kloster, da war es eben nicht eine Stadt als Mittelpunkt, sondern eben ein Kloster. Das ist auch in evangelischen Zeiten unter einem evangelischen Prälaten. Und es hat zum Beispiel den Unterschied, dass in den normalen Ämtern, da war der Schultheiß von der Stadt im württembergischen Landtag, also einer oder jedenfalls Vertreter von der Stadt. Im Kloster war das nicht so, da war es der Prälat, der evangelische Prälat. Der Klosteramt machte ein Drittel des Landes aus. Deswegen haben die das im Dreißigjährigen Krieg ja auch nicht so gern aufgegeben. Es gab auch andere Klöster, denken Sie an Bebenhausen, Blaubeuren, Maulbronn und so diese. Diese altwürttembergischen Klöster sind doch daran zu erkennen, und dass sie, wenn sie evangelisch wurden, dass sie noch mittelalterlich aussehen, die ja katholischen Klöster, die sind dann vielfach barock umgebaut worden. Man denke an Zwiefalten oder so.
Sitzelmann, ich habe mir noch ein paar Dinge überlegt, nämlich inwiefern wir von Schildach eben Beziehungen hatten zu Ihnen nach Alpersbach. Mhm. Und da bin ich doch auf eine ganze Menge Beziehungen gekommen. Also Sie hatten die Mönche erwähnt, Wir haben einen spätmittelalterlichen Mönch, Ich glaube Johannes hat er geheißen, von Schildach, Der also als Schildacher Bürgersohn in das Kloster eingetreten ist. Über die Flößerei haben Sie ja geredet. Ja. In Schildach war ja Sitz der Schifferschaft seit 1764, Herzog Karl Eugen, 12 Schildacher, 2 Lenkrichter und 6 Alpersbacher Schiffer zusammen in dieser Schifferschaft und mussten sich alljährlich miteinander vertragen. Ja. Nicht? Es gab die Schiffergerichte alljährlich, wo es Beschwerden gab oder wo man gemeinsam die Regelungen getroffen hat, die nötig waren, und die Quanti. Und ich glaube, große Konflikte zwischen Schildacher und Alpersbacher Schiffern gab es nicht.
Ja, ich habe eher mal gehört, dass eher wenn, dann eher mit den Wolfachern gekracht hat.
Eben, denn das waren ja Ausländer.
Ja,
eben. Außerdem waren die ja katholisch.
Ja.
die Wolfhammer. Des Weiteren fällt mir auch ein, Sie haben den Namen Trick genannt, ja. Also berühmte Unternehmer, Schifferfamilie aus Höhenweiler.
Ja, genau, genau.
Aus Höhenweiler. Und die haben damals, als dann die Eisenbahn kam, eben auch umgesattelt von Flößerei auf ja, Holzverarbeitung im Tal. Und die haben 3-4 Sägewerke gehabt im oberen Kinzigtal, unter anderem auf der Schmelze im vorderen Lehngericht ein Sägewerk gebaut. Die hatten an der Kinzig die obere Säge, eben war auch ursprünglich Trick. Die haben also sozusagen bei uns eben auch gewirtschaftet, unternehmerisch eben auch in Schildach gewirkt. Die Zusammenarbeit in dem Eisenbahnkomitee, haben Sie ja genannt, das war ja Ländergrenzen übergreifend, dass Sie gemeinsam diese Eisenbahn durchs Tal legen wollten. Eine Sache fällt mir noch ein, das ist der sogenannte Schildacher Städtetag gewesen, wo alljährlich am Neujahrstag eben Delegationen aus den Nachbarstädten eben auch und vor allem Schramberg und Alpirsbach, also wiederum Ländergrenzen übergreifend, man also gemeinsam das neue Jahr begangen hat mit viel Musik, Gesang und Essen und Trinken und Tanz und also Nachbarschaftspflege. Das ging leider dann nach dem Ersten Weltkrieg, ging das ein. Also das war auch so eine Verbindung von uns zu Ihnen oder von Ihnen zu uns nach Schildach. Wir waren ja im gleichen Staat in Württemberg, wir waren protestantisch. Helmut Horn müsste das vielleicht noch ein bisschen genauer wissen. Wir haben natürlich auch als Schildacher Frauen geholt aus dem Protestantischen und haben Alpirsbacherinnen nach Schildach gebracht. Ob jetzt Schildacherinnen nach Alpirsbach geheiratet haben, weiß
das
ich nicht.
Das müsste man vielleicht bei den Inventuren und Teilungen nachschauen.
Würde man da finden. Ja. Also klar ist auch, dass eine Alpirsbacher Wirtsfamilie namens Armbruster sich im 18. Jahrhundert in Schildacher Marktplatz, das heißt heute Tapas und Törtchen, damals Hirsch, eben der Hirschwirt, Armbruster, Tobias Armbruster, war also ein Alpirsbacher, der also sehr erfolgreich hier diese Wirtschaft geführt hat am Schildacher Marktplatz. Insofern gab es viele Beziehungen von uns zu Ihnen und umgekehrt. Und ich glaube, heutzutage gehen auch unsere Kinder, unsere Schüler.
Ja, das gibt auch in der Schule gibt's auch Zusammenarbeit. Da gibt es auch durch diese Werkrealschule Oberes Kinzigtal.
Ja. Die kommen eben auch von uns da zu Ihnen.
Ja, wenn man hier Kinzig abwärts fährt mit der Eisenbahn, dann kommt man von Alpirsbach aus zwangsläufig durch Schildach durch. Ja. Das ist ja, habe ich auch schon öfters gemacht. Ich meine, ich mehrere Künste mal.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Sie haben über die wirtschaftliche Entwicklung oder die Wirtschaft in Alpirsbach gesprochen, wo Sie gesagt haben, dass es viel Handwerk war. Wie hat sich das dann, als die Gemeinde so stark gewachsen ist im 19. und 20. Jahrhundert, welche Schwerpunkte waren denn da wirtschaftlich oder wo haben die Leute dann Arbeit gefunden?
Ja, das war ja zum Teil das Problem, dass dann zum Teil eine große Armut gab. Manche haben ja in der Wollspinnerei gearbeitet und manche sind einfach ausgewandert. Einer ist zum Beispiel nach Sachsen, nach Chemnitz, hat dort irgendwie eine Maschinenfabrik aufgemacht. Aber es sind nicht wenige, sind auch nach Amerika ausgewandert. Das wurde dann erst besser, als dann die besseren Verkehrsverbindungen gab, dann bei Mechel.
Ja, manchmal, oder man konnte man in Schildach ja sehen, dass die Schildacher sich mehr nach Westen orientieren. Teilweise konnte man das an der altbadischen Fahne sehen, die aufgehängt wurde. Aber was uns natürlich mit Alpirsbach verbindet, sind natürlich, wir sind beide Schwaber, ja. In Albersbach schwätzt man etwas broader in Schiltach,
ja.
Aber das ist auf jeden Fall eine große Verbindung. Trotzdem möchte ich Ihnen heute Abend ein Büchlein mit Geschichten aus Südbaden als kleines Dankeschön vom Historischen Verein übergeben. Da ist auch was Interessantes drin über die Hütekinder.
Oh, das ist
Herr Harter ist auch noch ein Artikel mit dabei.
Ja.
Dann möchte ich recht herzlich danken für die Aufmerksamkeit und möchte noch ein bisschen was in eigener Sache sagen. Wer hier mit dabei ist und ist noch nicht Mitglied im Historischen Verein von Schiltach, der kann es heute Abend natürlich hier werden. Aufnahmeanträge haben wir hier und es ist wirklich, kein Verein kann sowas bieten wie der Historische Verein von Schiltach, nämlich ein Jahrbuch, was 28,99 € kostet im Verkauf und für 26 € im Jahr kann man Mitglied werden im Historischen Verein. Und solche Vorträge und auch andere Sachen sind einfach nicht möglich, ohne dass es einen so einen Verein gibt. Also, ich bitte darum, wer noch nicht Mitglied ist, kann gerne beitreten, man unterstützt damit wirklich eine gute Sache. Ihnen, Herr Zitzelmann, nochmal ganz herzlichen bitte. Dank, dass Sie bereit gefunden haben, die Arbeit zu machen und hier zu uns zu kommen. Und Ihnen vielen Dank, dass Sie da gewesen sind. Schönen Abend.